Die ökologische Umkehr, die gefordert ist, um eine Dynamik nachhaltiger Veränderung zu schaffen, ist auch eine gemeinschaftliche Umkehr. Das schreibt Papst Franziskus in seinem Umweltschreiben Laudato Si. Was motiviert Menschen, einen ökologischen Wandel durchzumachen? Und dabei andere in ihrem Umfeld, in Politik, Wirtschaft oder Kultur, mitzunehmen? Was können wir und die Kirche davon lernen? Schön, dass ihr wieder dabei seid beim Klima- und Kirche-Gespräch.
Herzlich willkommen zum nächsten Klima- und Kirche-Gespräch. Der Sommer 2023 hat in erschreckender Weise gezeigt, dass der Klimawandel in Europa wirklich angekommen ist. Und trotzdem habe ich manchmal das Gefühl, dass im Bundestag bei vielleicht einigen Politikerinnen und Politikern das Bewusstsein für die Dringlichkeit der Umwelt- und Klimakrise noch fehlt. Eine der jüngsten Abgeordneten des Bundestages und damit eine, die zu der Generation im Bundestag gehört, die die Folgen der Klimakrise noch am stärksten erleben wird, ist Caroline Otto. Und sie ist heute zu Gast. Herzlich willkommen.
Hallo, danke, hier zu sein.
Würden Sie sagen, dass die Dringlichkeit der Umwelt- und Klimakrise von den jüngeren Abgeordneten anders wahrgenommen oder kommuniziert wird als von der älteren Generation?
Ich habe den Eindruck, dass es gar nicht unbedingt immer eine Generationenfrage ist. Ich glaube, dass es Abgeordnete gibt, die weniger aware sind als andere. Und natürlich hat meine Generation vielleicht ganz anders früh in einer Politisierungsphase im Leben über das Thema nachgedacht. Das kann durchaus sein. Aber wenn ich gerade so gucke, wie sich so andere junge Abgeordnete im Bundestag verhalten und auch ältere Abgeordnete, ich glaube, da gibt es Unterschiede, die sich vielleicht eher an der Fraktionslinie festmachen als im Alter.
Zumindest gab es die Enzyklika Laudato Si, das Umweltschreiben von Papst Franziskus, wo er diesen Begriff der ökologischen Umkehr sehr stark geprägt hat, wo er sagt, okay, man, als Mensch muss man das durchmachen. Kann man da andere Mitmenschen auch gerade in der Politik motivieren, auch dass dieser Bewusstseinswandel wirklich klappt?
Das Schwierige ist, dass wir es immer wieder erleben, dass das Thema Klimaschutz und die Dringlichkeiten der Klimakatastrophe zu verhindern immer wieder sehr nach hinten rückt, wenn wir irgendwie über Alltagspolitik im Sinne von, okay, und jetzt gerade haben wir irgendwie eine wirtschaftliche Delle und dann müssen wir jetzt irgendwie dran vorbei und durch und dann machen wir das jetzt erstmal prioritär, dass an den Stellen es immer wahnsinnig schwierig ist, das Thema Klimaschutz weiter in seiner Dringlichkeit upfront zu behandeln. Das ist, glaube ich, die ganz große Herausforderung, dass diese Katastrophe, auf die wir zurollen, in dem politischen Alltag so wenig Platz einnimmt und so wenig Sichtbarkeit hat, weil das alles dann doch regelmäßig sehr weit weg ist. Also ich meine, wir haben jetzt gerade in Libyen eine wahnsinnige Katastrophe, wir haben in Marokko eine humanitäre Katastrophe und so viele humanitäre Katastrophen, die relativ weit weg von uns sind. Ja. Und dann gerät vielleicht ein Ahrtal auch schon wieder in Vergessenheit. Es ist wahnsinnig schwer, das alles vorne in den politischen Diskurs zu halten.
Wenn Sie auf Ihr eigenes Leben gucken, würden Sie sagen, Sie haben auch irgendwie einen ökologischen Wandel durchgemacht oder gab es Ereignisse, wo Sie das daran festmachen würden?
Ich glaube, dass für mich schon in so einer Sozialisation rund ums Grundschulalter das Thema Klimawandel eine Akutheit bekommen hat. Ich glaube, das war für mich einfach immer sehr präsent, auch dadurch, dass meine Eltern da sehr beschäftigt waren und dadurch, dass an vielen Stellen von Erwachsenen Bezugspersonen tatsächlich als Problem an mich herangetragen bekommen habe. Aber natürlich hat auch gerade so eine Bewegung wie die Fridays for Future, die dann Worte gefunden hat, die vielleicht auch eine ältere Generation nicht gefunden hat, weil sie nicht in dem Maße selbst betroffen sich gefühlt hat. Das hat mir natürlich geholfen, um da auch selber eine Sprache für zu haben, die dem Ausmaß vielleicht gerechter wird.
Sie sind schon einige Jahre vor dem Start der Fridays for Future Bewegung in die grüne Jugend eingetreten, im relativ jungen Alter. War das auch die Motivation zu sagen, ich möchte politisch aktiv werden?
Also so ein grundsätzlicher Klimaschutzgedanke hat mich auf jeden Fall dazu bewegt, in der grünen Jugend aktiv zu sein und nicht andere Jugendorganisationen aufzusuchen. Auf jeden Fall war das für mich Teil des Grundes, politisch aktiv zu werden. Hatte aber auch einfach den Grund, meine Mutter meinte, ich brauche ein Hobby. Und ich habe auch ein bisschen überlegt, womit kann ich meine Mutter ärgern? Die konnte ich dann am Ende nicht damit ärgern, aber gut.
Jetzt sind Sie seit über 2 Jahren Abgeordnete des Bundestages. Hat sich der Blick auf Umweltpolitik bei Ihnen dadurch gewandelt?
Das Harte darin, Bundestagsabgeordnete zu sein, ist Vollzeit Berufspolitik zu machen und Vollzeit zu sehen, wie groß die Differenz zwischen dem ist, was eigentlich notwendig wäre und dem, was gerade politisch machbar ist. Und so ein sehr direktes Feedback dazu zu kriegen, was gerade an politischen Realitäten scheitert und an politischen Mehrheiten scheitert. Und das ist das, was, glaube ich, sehr frustrierend ist und wo man irgendwie einen Umgang mitfinden muss und wo man auch immer wieder in den Moment kommen muss, wo man wieder was proaktiv handeln kann und nicht nur die ganze Zeit gegen Wände läuft und irgendwie versucht, was zu verändern. Und also man muss immer wieder den richtigen Pfeiler finden, den man jetzt noch einschlagen kann, der dann wirklich einen positiven Langzeiteffekt hat und einen Schritt nach vorne ist. Und das ist einfach ein großer, großer politischer Kampf, weil da eben auch ganz viele Interessen gegenläufig sind. Also das eine Thema ist das Thema Klimakatastrophe in seiner Dringlichkeit nach vorne zu bringen. Das andere Thema ist, dass es ja auch Interessen gibt, die dagegen laufen. Und zwar kurzfristige Gewinninteressen von fossilen Konzernen, die jetzt weiter Gewinn machen wollen und die eben in der Konzernlogik gar nicht darüber nachdenken, was in 20 Jahren ist, weil das nicht in ihrem Grundsatz angelegt ist, dass sie darüber ernsthaft nachdenken. Und damit diese Interessen gegenläufig zu haben und da eben auch politische Stimmen zu haben, die diese Interessen vertreten und dann daran immer wieder zu scheitern an dem, was notwendig ist, das ist wahnsinnig frustrierend.
Können Sie ein positives Beispiel nennen, wo Sie in den letzten Wochen auf politischer Arbeit gemerkt haben, okay, es bewegt sich doch weiter?
Wir haben jetzt einen wahnsinnig langen und intensiven Kampf ums Gebäudeenergiegesetz hinter uns, das jetzt endlich verabschiedet ist. Und da haben wir natürlich wahnsinnige Kämpfe darum gehabt, dass es einfach Konzerne gibt in Deutschland, die weiter Gas verkaufen wollen. Mhm. Und die es auch schaffen, in der öffentlichen Debatte Menschen so zu verunsichern, dass die Angst vor dem eigenen Bankrott haben, wenn wir am Ende aus der Gasheizung aussteigen, obwohl es eben so dringend notwendig ist, um das Schlimmste noch zu verhindern und CO2-Emissionen wirklich substanziell schnell zu verringern. Und da eben in diesem Konflikt am Ende doch mit etwas rauszukommen, wo ich sagen würde, das Ende des fossilen Gases in unseren Heizungen ist absehbar und das ist jetzt ziemlich gesichert. Das ist natürlich schon ein Punkt, wo es genau darum ging, das reinzuklopfen, den Pfeiler irgendwie einzuschlagen. Und das haben wir jetzt geschafft und das war wahnsinnig schwierig, auch weil Menschen natürlich wirklich auch berechtigte Sorgen darum haben, wie geht es mit meinem eigenen Haus weiter? Was muss ich vor Ort investieren? Ich glaube, wir haben gute Antworten für die Leute gefunden. Jetzt müssen wir diese guten Antworten noch an die Leute rankriegen. Aber wir haben auf jeden Fall den klimapolitischen Anspruch an der Stelle auch erreicht, weil es einfach so wahnsinnig zentral ist zur Bekämpfung der Klimakatastrophe.
Was motiviert Sie trotzdem immer weiterzumachen? Also auf der einen Seite liegt die Auswirkung der Klimakrise, die einen runterziehen, dann die vielen Gegenkräfte, die Sie gerade beschrieben haben. Was motiviert Sie trotzdem weiterzumachen?
Einfach die Perspektive, dass es ja keine Alternative ist, nicht weiterzumachen. Also ich glaube, die Tatsache, dass ich eben eine kleine Tochter habe, die Klimakatastrophe noch in ganz anderer Intensität erleben wird als ich. Und immer wieder zu sehen, dass eben solche Katastrophen, wie jetzt in Libyen passieren, im Sommer hat es in Griechenland gebrannt, dann gab es die großen Überschwemmungen in Griechenland. Das sind alles Ereignisse, die sich ja noch krasser häufen werden, die noch krasser Menschen dazu zwingen werden, auf die Flucht zu gehen, die Menschen in krassere existenzielle Nöte bringen werden. Das will ich so gut wie möglich vom Leben meiner Tochter fernhalten. Und dafür müssen wir so gut wie möglich effektiven Klimaschutz voranbringen.
Sie schreiben auf Ihrer Homepage, dass Sie gerne wandern und auch in der Nähe jetzt vom Harz wohnen. Und der Harz ist ja eines der betroffensten Gebiete, was Trockenheit und Borkenkäfer angeht. Sind das auch so Bilder von den ganzen Massen an abgestorbenen Bäumen, die Sie im Rucksack mit nach Berlin nehmen, als wirklich Negativbeispiel, was auch wirklich vor Ort da ist?
Ja, ich glaube, es gibt in Deutschland zwei Orte, glaube ich, an denen man den Klimawandel wirklich ganz, ganz greifbar sehen kann, was das für Menschen bedeuten wird. Und das eine ist das Ahrtal, so war ich vor einem Jahr ziemlich genau. Und die Vorstellung, da ist einfach eine ganze Stadt, die hat kein Erdgeschoss mehr. Das komplette Erdgeschoss ist weggespült, da gibt es kein Haus mehr. Über einen Streifen von 500 Meter in die eine Richtung, 500 Meter in die andere Richtung vom Fluss gibt es keine Häuser mehr mit Erdgeschoss. Der andere Ort, an dem man sehr klar sehen kann, welche Auswirkungen der Klimawandel haben wird in seiner krassen Ausprägung, das ist dann der Harz. Und den habe ich natürlich jeden Tag vor der Haustür, dass ich jeden Tag im Zweifel, wie krass eben sich die Dürre auswirkt, was das bedeutet für unsere Ökosysteme, was das bedeutet auch am Ende für unsere Wirtschaftsgrundlage. Das ist natürlich auch was den Tourismus im Harz, der ganz, ganz essentiell ist, betrifft, wenn da eben solche Bilder entstehen. Natürlich auch die Holzwirtschaft in den Teilen, wo der Harz noch bewirtschaftet wird, in der Holzwirtschaft. Auch da hat das ganz krasse Auswirkungen. Und das zu sehen, ist auf jeden Fall etwas, was die Dringlichkeit klarer macht.
Sie haben in einem Interview einmal gesagt, ich habe einen sehr starken Bezug zum Thema Nächstenliebe. Ist Umwelt- und Klimaschutz für Sie praktische Nächstenliebe?
Auf jeden Fall. Ich kann das ganz ehrlich sagen, wenn ich Bilder aus Libyen sehe, dann fange ich natürlich an zu weinen. Mhm. So, wenn ich irgendwie die Bilder aus Griechenland gesehen habe jetzt im Sommer, dann macht das was total mit mir. Dann bin ich davon sehr berührt, weil ich mich sehr da rein versetze. Okay, was bedeutet das für Familien, die dort sind, um ihre Liebsten, um ihre Nächsten bangen müssen, dann da ganz, ganz schreckliche, grausame Dinge passieren, wenn Menschen sterben unter den grausamsten Bedingungen. Das macht total was mit mir. Und ich glaube, das ist es am Ende, was eben die Klimakatastrophe ausmacht, dass wahnsinnig viele Menschen sterben werden, viel mehr Menschen an Hunger leiden werden, dass viel mehr Menschen in Umweltkatastrophen ums Leben kommen und viel mehr Menschen ihre Heimat verlassen müssen, fliehen müssen. Und wir wissen, wie traumatisierend, wie schlimm Fluchterfahrungen sein können. Gerade in einer Welt, wo wir keine sicheren Fluchtwege zur Verfügung stellen. Das zu sehen, und da fühle ich einfach sehr mit, sehr nach. Und ich habe eine Tochter und ich stelle mir vor, andere Mütter in anderen Teilen der Welt versuchen, mit allen Mitteln sicherzustellen, dass ihre Kinder den nächsten Tag erleben. Dann müssen sie um das Leben ihrer Kinder fürchten, wegen der Klimakatastrophe. Das ist für mich ein wahnsinniger Antrieb, weiter für ganz essentiellen Klimaschutz zu kämpfen.
Für die beiden großen christlichen Kirchen in Deutschland ist das Thema Nächstenliebe Programm. Aus Ihrer Sicht, sowohl als Christin als auch als Politikerin, finden Sie, dass die Kirchen genug machen für das Thema Klima- und Umweltschutz?
Ich glaube, zu oft schrecken Kirchen davor zurück, aus dem Grundsatz Nächstenliebe auch politische Forderungen abzuleiten. Ich glaube, das sollten Kirchen tun, nicht nur tun können, sondern das sollten sie auch tun, weil das es eben so wichtig ist, dass wir für wertegeleitete Politik, die sich eben mit bestimmten Wertegrundsätzen an politische Fragestellungen auch herantraut, dort eben Stellung bezieht. Ich glaube, da gibt es mehrere Themen, bei denen das total essentiell ist. Und ich glaube, da sollte Kirche mutiger sein und sich dort mehr einmischen. Das kommt ja häufig aus dem ehrenamtlichen Bereich, auch der Anspruch, das zu tun. Und ich glaube, da sollten die Kirchen auch auf ihre Ehrenamtlerinnen und Ehrenamtlerinnen und nicht immer nur die theologische Brille aufsetzen und gucken, was in der Bibel steht, sondern das dann vielleicht auch in den Alltag der Leute holen und in den politischen Alltag holen.
Super, danke vor allen Dingen für das Schlusswort. Das nehmen wir mit in unsere eigene Umweltarbeit auch bei uns im Bistum. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben und ganz viel Kraft und Mut für Ihre weitere Arbeit für den Klima- und Umweltschutz.
Vielen Dank.
Sehr gern.
Klima- und Kirche-Gespräch ist eine Produktion der Abteilung Schöpfungsverantwortung des Erzbistums Köln in Zusammenarbeit mit dem Medienkompetenzzentrum im Katholisch-Sozialen Institut in Siegburg. Moderation: Christian Weingarten. Ton und Technik: Markus Lehr. Musik: Luis Weiß. Mastering: Markus Sager. Beratung: Andreas Menne. Ich bin Naomi Gericke. Unser besonderer Dank gilt allen Interviewpartnerinnen und Interviewpartnern.